sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in diesen Epiphania-Sonntagen einige Texte besprechen über den Namen Jesu.
Wir hörten am ersten Epiphania-Sonntag nach Neujahr, da war sein Name genannt, Jesus. Wir finden ein wundervolles Wort über den Namen des Herrn Jesus in 5. Mose 28. Ich lese nur einen Nebensatz, ne? Nur einen Nebensatz. Dass du fürchtest diesen herrlichen und schrecklichen Namen, deinen Herrn. Das heißt, da wo du nicht wirst halten, dass du tust alle Worte des Gesetzes, die in diesem Buch geschrieben stehen. Dass du fürchtest diesen herrlichen und schrecklichen Namen, den Herrn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Vor ein paar Tagen stand ich in Oslo in einer großen Versammlung. Und in dieser Versammlung saß ganz hinten ein sehr alter Mann, über 80. Dieser alte Mann war als Jüngling erweckt worden und zum Glauben gekommen an Herrn Jesus Christus. Es war eine wirkliche, wie Jesus nennt, Wiedergeburt. Und da hat er in der Freude seines Herzens ein Lied gedichtet, das so anfängt, Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Und mit diesem Lied war diese Erweckungsbewegung, die mit einem schlichten Bauern Nils Hauge begonnen hatte, durch ganz Norwegen gezogen. Nun war der alte Mann von auswärts gekommen, hatte von diesen Versammlungen in Oslo gehört und wollte mich begrüßen. Und ich freute mich, weil mir angekündigt, sehr auf die Begegnung mit diesem alten Mann, dessen Lied zu einer Zeit, als ich ungefähr geboren wurde, seinen Siegeszug angetreten hatte. Und wir singen dieses Lied ja nun auch in Deutschland, nicht? Jesu Name nie verklingt. Wenn ich wüsste, dass ihr richtig wach seid und den ersten Vers auswendig könnt, dann würde ich ja sagen, wir singen der Gemeinde mal eben vor. Ja, sollen wir es riskieren? Steht mal auf. Die Jungen stehen mal eben auf, die Jungs.
Jesu Name, lieber Gehmann,
könnte ich denken, dass ich gespannt war auf die Begegnung mit dem Mann, von dem Lied und Melodie stammt. Und die Begegnung kam doch nicht zustande. Es passierte etwas Seltsames. Am Schluss stand diese große Versammlung auf und sang brausend dieses Lied. Ich habe in 18 Tagen in Norwegen und Schweden in 43 Versammlungen gesprochen. Aber in 40 davon wurde dieses Lied gesungen, nicht wahr? Und so sang am Schluss diese Versammlung brausend dieses Lied. Es war eine große Bewegung, es war eine Geistererweckung oder Versammlung. Und so war dieser Gesang gewaltig. nicht nur äußerlich, sondern man spürt etwas von der Gewalt dieser einfachen Töne. Und da ist der alte Mann hinausgegangen. Er hielt es nicht mehr aus. Es überwältigte ihn die Gewalt des Namens Jesu, wie sie ihn als jungen Mann bewegt hatte. Und so habe ich den Dichter nicht gesehen. Aber ich kann den Alten verstehen. Er wusste etwas von der Gewalt des Namens Jesu. Davon ist in unserem Text die Rede. Dass du fürchtest den herrlichen und schrecklichen Namen. Ich möchte über diesen Text und die Predigt schreiben, der einzigartige Name. Aber ich muss vorher noch eine Bemerkung machen. Es gibt vielleicht nachdenkliche Leute oder Theologen hier, die sagen, ja, aber Pastor Busch, das steht im 5. Buch Mose. Kannst du einfach ein alttestamentliches Wort so ohne weiteres übertragen auf den Namen Jesus? Da sage ich, jawohl. Hier ist von dem geoffenbarten Namen des Herrn die Rede, der im Alten Testament Jahwe Jehova heißt und im Neuen Jesus. Jesus ist das Äußerste an der Offenbarung des Namens Gottes. Also, wir sprechen über den einzigartigen Namen. Ich bin dabei geblieben, trotz langer Abwesenheit, dass ich drei Teile habe. Erstens, Jesu Name nie verklingt. Jesu Name nie verklingt. Das ist ein interessantes Feuerwerk. Sehen Sie, wenn der Chef weggeht, dann klappt dem Weiglaus nichts mehr, sogar das Licht nicht mehr. Sie dürfen sich aufregen, in 14 Tagen ist alles wieder in Ordnung. Aber steck's mal wieder an, die Leute schlafen sonst völlig ein. Keine Luft da, kein Licht da. Das ist zu viel verlangt. Geht's wieder an, steck's mal wieder an. Also Jesu Namen, die verklingen, möchte den ersten Teil überschreiben. Sehen Sie in unserem Text, spricht der lebendige Gott durch den Mund des gewaltigen Gottesmannes Moses. Sehr nachdrücklich. Von dem herrlichen und schrecklichen geoffenbarten Namen. Und damit macht der lebendige Gott deutlich, dass dieser Name eine ewige Bedeutung und Geltung hat. Das ist 3000 Jahre her, dass der Satz gesagt wurde. 3000 Jahre her. Und er macht Gott deutlich in diesem nachdrücklichen Wort, dass der herrliche und schreckliche Name Jesus eine ewige Bedeutung hat. Der einzige Name, dem das zukommt. Die Offenbarung Johannes sagt das Merkwürdige. In der neuen Welt werden die Kinder Gottes einen neuen Namen bekommen. Ich will ihnen geben einen neuen Namen. Es ist das verständlich. An unserem alten Namen, da hängt so viel Übles und Dunkles und Schmutziges. Und mit der neuen Welt und dem neuen Leib wird Gott den Seinigen einen neuen Namen geben. Nur ein einziger behält in alle Ewigkeit seinen Namen. Und der Gott Gottes, also die, die im Herrn nicht gehören, deren Namen sind in Staub geschrieben, nicht vergessen. Nur einer behält seinen Namen alle Ewigkeit. Und das ist Jesus. Jesu Name nie verklingt. Dieser Name wird in den Ewigkeiten, in Äonen fortklingen. Er verklingt nicht. Sehen Sie, mit menschlichen Namen ist es ganz anders. Eine Zeit lang können menschliche Namen die Welt erfüllen. Nicht? Das weiß jeder heute, also sagen wir, wer Romy Schneider ist, nicht? Oder Toni Seiler, oder Eisenhower, oder Adenauer, oder Ollenauer. Die sind so Namen, die erfüllen die Welt. Aber nach einiger Zeit verklingen die Namen. Einige von ihnen, Romy Schneider sicher nicht, einige von ihnen fristen dann noch ein Schattendasein in Geschichtsbüchern oder literarischen Lehrbüchern. Also, wer von ihnen weiß, was Tutmosis III. Getan hat? trotzdem eine riesige Pyramide über seinem Leichnam erbauen ließ. Ich mache jede Wette, dass keiner von uns etwas über Thutmose III. Weiß, nicht? Oh doch, nun, der Name Goethe, den kennen wir noch. Aber ich mache jede Wette, dass keine 10% von uns den zweiten Teil des Faust auch nur von Ferne kennen. Und das ist eigentlich, ne? Er fängt an, in die literarischen Lehrbücher einzugehen. Es gab einmal einen Heerführer. Ich greife einen heraus. Sag's ja. Das Licht hat noch nicht gemerkt, dass ich zurück bin. Wie? Ja, kannst du auslassen. Mach irgendwas, nur hör mit dem Feuerwerk auf. Es gab einmal einen Heerführer, der im Mittelalter, in der Renaissancezeit, Italien mit dem Ruhm seines Namens erfüllt hat. Der hieß Colleoni. Kein Mensch wüsste überhaupt noch was von Colleoni, wenn nicht Verrocchio ihm dieses unbeschreiblich schöne Standmal gebaut hätte in Venedig. Menschliche Namen verklingen. Immer. Es gibt Namen, die durch Jahrtausende gehen noch, nicht? Name wie Sokrates klingt lange. Aber ich fürchte doch, dass die meisten von Ihnen nur noch wissen, dass er eine böse Frau Xantippe hatte, nicht? Die Namen verklingen langsam. Nur mit dem Namen Jesus ist es anders. Er verklingt nicht. Und nun müssen wir fragen, warum nicht. Und nun bitte hören Sie mir gut zu, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich muss, um das zu erklären, zwei Bibelstellen nebeneinander nennen. Sie kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Als die Menschen den Turmbau zu Babel bauen, da sagen sie, auf, lasst uns einen Turm bauen, der Spitze wie den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, so sagen sie. Der Mensch kann sich also einen Namen machen. Er kann einen Turm bis an den Himmel bauen oder einen Sputnik bis darüber hinausschießen oder irgendwie, kann sich einen Namen machen. Von Jesus aber heißt es anders. Da heißt, wir haben es eben gehört, darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er hat sich nicht einen Namen gemacht. Darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Oder es den Menschen kein anderer Name gegeben, darin sie könnten selig werden, als allein der Name Jesus. Merken Sie den Unterschied? Der Mensch kann sich einen Namen machen, der verklingt. Aber Gott gibt dem Sohn den Namen Jesus. Heiland, Heiland. Jesus gehört also in keiner Weise in die Reihe der großen Männer, die sich einen Namen gemacht haben. Das ist der irrsinnige Irrtum der Gebildeten aller Zeiten, dass sie sich sagen, wir sind so tolerant und da stellen wir Büsten von Sokrates und Plato und Jesus und Graham Greene auf und so nicht und da hinein gehört er. Jesus gehört in keiner Weise in die Reihe großer Männer, die sich einen Namen gemacht haben, sondern Gott hat seinen Namen der Welt gegeben zur Errettung, zum Heil, zum Seligwerden. Unseren Namen Jesus, das ist ein Junge, nicht wahr? Ist noch nicht dazu gekommen, sich einen Namen zu machen. Freu dich, dir hat Gott den Namen Jesus gegeben, seine Freude und Seligkeit. Ich bin darüber sehr glücklich, dass der ein Name ist, den Gott in die Welt hineingestellt hat. Zum Seligwerden. Lassen Sie mich, um das deutlich zu machen, noch einmal eine Geschichte erzählen, die ich höchstwahrscheinlich schon tausendmal erzählt habe, aber so oft wie ich rede, kann man nicht immer neue Geschichten ausdenken, nicht? Sie macht so deutlich, was ich meine. Die Geschichte von den zwei Männern, die im Eisenbahnzug saßen, dem Alten und dem Jungen. Und der Junge liest ein Buch, ich weiß jetzt nicht, Samuel von Thomas Mann, nicht? Er kennt den Alten nicht, sie kennen sich nicht, sitzen sich nur gegenüber. Und dann wird es dem Jungen langweilig und er will ein Gespräch anfangen mit dem alten Herrn gegenüber. Nun fängt man das an. Vom Wetter wollte er nicht anfangen, das schien ihm zu dämlich. Und da sagt er, kennen Sie dieses Buch? Nein, sagt der Alte, kenne ich nicht. Aber den Verfasser kennen Sie, Thomas Mann, einer der berühmtesten deutschen Schriftsteller? Nee, sagte er, das kenne ich nicht. Ah, da. Gehen Sie mir ins Theater, Sie lesen nicht viel. Sie kennen das Theater gut, ja? Kennen Sie Marianne Hoppe? Nee, sagt der Alte. Hab ich nie gehört. Kennen Sie nicht. Ach, da gehen Sie mehr ins Kino, dann kennen Sie. Ich kenne Sie leider nicht. Also, sagen wir Romy Schneider, letzter Rettungsanker für mich, nicht wahr? Kennen Sie Romy Schneider? Kennen Sie Ingrid Bergmann? Ich komme ja von Schweden, natürlich. Kennen Sie Ingrid Bergmann? Kennen Sie Heinz Rühmann? Nein, sagt der Alte, kenne ich nicht. Und nun wird es dem jungen Mann zu dumm und er sagt, alter Herr, Sie sind ja wirklich in der Monde, Sie scheinen ja wirklich niemand zu kennen. Und da wird der Alte munter und sagt, junger Mann, doch, ich habe in meinem Leben eine Bekanntschaft gemacht, die alles andere gleichsam überblendet, die so wichtig war, dass sie mein ganzes Leben verändert hat. Ich kenne den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, als meinen persönlichen Herrn und Heiland. Lacht der junge Mann, das ist doch längst passé, das ist ja überholt. So, sagt der Alte. Junger Mann, Sie werden einmal in Ihrem Leben in eine Lage kommen, wo es für Sie sehr dunkel wird. Vielleicht eine große Not, vielleicht eine schreckliche Versuchung. Sie werden in meinem Sterben liegen, es ist sehr bitter. Wollen Sie in solchen Stunden Romy Schneider anrufen? Wollen Sie die Hand von Heinz Rühmann fassen? Ja, Sie werden einmal im Gericht Gottes stehen und dann werden alle ihre Sünden aufwachen, sie können sich drauf verlassen. Soll ihnen dann Marianne Hoppe beistehen? Es wäre sehr gut, junger Mann, wenn sie dann Jesus kennen würden. Und da schwieg der Junge still. Es ist eine kleine harmlose Geschichte, die ich mal irgendwo las und ich halte sie für so außerordentlich bedeutsam. Weil sie nämlich deutlich macht, es ist die größte Katastrophe der Menschheit, dass sie ihre Lieblinge, ihre Leitbilder, ihre Ideologien, ihre Weltanschauungen immer nur baut für schönes Wetter. Als wenn alles glatt ginge. Es geht aber nichts glatt. Es gibt Jammer und Herzeleid und Sünde und Schuld und Tod und Gericht Gottes und Hölle. Und wenn ich überhaupt vernünftig leben will, dann müsste ich mir eine Weltanschauung haben, die hier standhält. Nicht ein Sonnenschirmchen, sondern Felsen an Füßen. Und sehen Sie, dazu hat Gott uns den Namen Jesus gegeben. Und weil zu allen Zeiten Menschen das Katastrophale dieser Welt erleben werden, darum wird Jesu Name nicht verklingen. Es wird zu allen Zeiten Menschen geben, die die Windigkeit, die Dürftigkeit menschlicher Leitbilder und menschlicher Ideologien und menschlicher Weltanschauung durchschauen und froh sind, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, der man in Ehre mir, dem Sünder, zugehört. Das war das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Jesu Name nie verklingt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Namen lieben und fürchten und kennen. Und ein Zweites. Jesu Name ist schrecklich. Jesu Name ist schrecklich. Das klingt befremdlich. Jesu Name ist schrecklich. Aber steht hier, dass ihr fürchtet den herrlichen und schrecklichen Namen Jehova. Jesus. Ihr glaubt das nicht, dass Jesu Name schrecklich ist? Oh, in der Hölle wird man einmal sehen, wie schrecklich der Name Jesus dem Teufel und allen Dämonen ist. Es ist mir aufgefallen, immer wieder beim Lesen des Neuen Testaments, dass im Neuen Testament so schrecklich viele Geschichten vorkommen von Besessenen und bösen Geistern. Und da gibt es dann ganz kluge Leute, die sagen, sie haben Beweis, dass das hier Mythen und Legenden sind. Das sei ja Unsinn. Blinder kann man gar nicht reden. Sondern es ist ein Beweis dafür, dass vor dem Kommen des Sohnes Gottes die finsteren Mächte erschreckt ans Licht kommen. Bis zum heutigen Tage. Die Hölle fürchtet den Namen Jesus. Die Finsternis erschrickt vor ihm. Den Mächten des Abgrunds ist der Name Jesus schrecklich. Ach, meine Freunde, wissen Sie, ich mache nicht streiten darüber, ob es sowas gibt, nicht? Ich erinnere mich an eine der schrecklichsten Stunden meines Lebens und der herrlichsten, wo ich in einem SS-Gefängnis saß und dann an einem Samstagabend die Finsternis hervorbrach. Ich kann das nicht lange erzählen. Die Finsternis der Hölle hervorbrach, das einem grauste. Und es war so schrecklich, so unheimlich, so grässlich, dieses ganze Gefängnis, ein Vorhof der Hölle mit Schreien und Toben und Fluchen, dass ich nichts anderes konnte, als den Namen Jesus zitternd rufen. Nur den Namen. Und dann wurde es still. Wurde still. Seitdem mag ich nie mehr diskutieren über diese Dinge. Seitdem weiß ich, dass doch Finsternis der Name Jesus schrecklich ist. Und dass darum der Name Jesus das Schild und die Hilfe ist für die, die etwas wissen von den Mächten der Dunkelheit, die auf uns einstürmen. Ich will ein schwermütiger Mensch machen, als den Namen Jesus sagen. Und der Name Jesus ist schrecklich all den Menschen, die nicht Frieden mit Gott wollen, die einer klaren Bekehrung zu ihm aus dem Wege gehen. Es sitzen solche hier. Sie können mit Leuten unserer Tage ganz gemütlich bei irgendeiner Tasse Tee oder sogar beim Glas Bier, sogar beim Bommerlund oder wie heißt das, gemütlich können Sie reden über Religion, über Pfarrer, über Kirche, sogar über Gott. Da macht jeder mit. Jeder stürzt sich begeistert auf dieses unerschöpflich interessante Thema. Aber nennen Sie einmal dann den Namen Jesus mit Nachdruck. Dann werden Sie sofort erleben, wie alle peinlich berührt sind. Es wird auf einmal deutlich, wie die Welt, die Frieden mit Gott nicht kennt und nicht will, erschrickt vor dem Namen Jesus. Und je mehr eine Kirche Macht haben will, desto mehr wird sie von Religion, allem möglichen reden, nur nicht von Jesus. Bitte achten Sie bei allen Kirchenentwicklungen darauf, ob von Jesus die Rede ist. Die Welt hasst diesen Namen, weil sie vor ihm erschreckt. Es ist ein schrecklicher Name und er ist ein schrecklicher Name für alle die, die ewig verloren gehen, die nichts wissen von Vergebung der Sünden und die darum verloren gehen. Jesus weinte einmal über der Stadt Jerusalem. Ihr habt nicht gewollt. Sie haben den Namen Jesus für ihr Leben ausradiert. Ihr habt nicht gewollt. Der Name Jesus wird schrecklich sein für die, die verloren gehen. Da war ein rettender Name, wir haben ihn nicht gewollt. Ich mag darüber jetzt nicht mehr sagen, als das eine gebe Gott, dass, oh, es wäre ein Wunder, dass keiner von uns unter denen ist, die verloren gehen. Aber ich möchte ein Drittes sagen. Jesu Name ist herrlich. Dass ihr fürchtet diesen herrlichen und schrecklichen Namen. Jesu Name ist herrlich. Verzeihen Sie, wir haben heute, es klappt irgendwas nicht, sämtliche Fenster verriegelt. Haben Sie noch genug Sauerstoff, um zuzuhören? Oder sollen wir eine Sekunde oben ein bisschen aufmachen? Vielleicht da hinten einer, der ein ganz klein bisschen Sauerstoff mal reinlässt. Ein barmherziger Mann in der letzten Reihe auf der Galerie ist herrlich. Ja, danke Ihnen. Ich möchte nicht, ihr müsst die Seitenfenster aufmachen, die Seitenfenster. Ja, so geht's ja. Die geringste Tropfen Sauerstoff erquickt unsere Seelen.
Der Name Jesu ist herrlich. Also heute vor 8 Tagen habe ich in Stockholm gepredigt. Verzeihen Sie, ich stehe natürlich sehr dem Eindruck einer solchen ausgefüllten und interessanten Reise quer durch Schweden und Norwegen. Und es war eine wundervolle Kirche da in Stockholm, eine alte gotische Kirche. Und während der Pfarrer den Liturgie hielt, die Schweden haben da so Gewänder, da kommt ein Bischof nicht mit bei uns, nicht? Also fantastisch. Und wer also da den Altardienst tut, hatte ich immer den goldüberladenen Barockaltar vor mir. Und dann machte ich da auf einmal eine Entdeckung. Das ist jetzt gerade eine Woche her. Sehen Sie, auf den Barockaltären, da sind immer neben all den Ornamenten und Engelchen und Posaunen, was da, Engelchen, dort Engelchen, sind in der Mitte ein paar Gemälde eingelassen. Und gewöhnlich ist das oberste Bild ein Bild des triumphierenden Christus, wie er aufersteht oder den Himmel fährt oder irgendwas ganz Triumphierendes. Achten Sie mal darauf. An diesem fantastischen Barockaltar waren 3 Bilder, aber alle 3 nur von der Erniedrigung Jesu. Seine Taufe unter Sündern, das Abendmahl, wie der Judas geht, und das Kreuz von Golgatha. 3 eindrückliche Bilder von dem ganz niedrigen Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Um diese Bilder von der Erniedrigung Jesu, eingerahmt von diesem goldüberladenen Prunk. Es war paradox. Und auf einmal verstand ich die Sprache dieses alten Altars. Er wollte sagen, dieser goldene Rahmen, dieser herrlich jubilierende goldene Rahmen gehört zu diesen Bildern. Denn das Kreuz von Golgatha, die tiefste Erniedrigung Jesu, ist die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Es steht mal in der Bibel, du hast deinen Namen herrlich gemacht über alles. Am Kreuz hat Gott den Namen Jesu herrlich gemacht über alles. Ich weiß, die Hälfte schaltet jetzt ab. Das kann man nicht erklären. Das ist gegen alle Vernunft, dass ein gehängter, verurteilter, sterbender über alles herrlich sein soll. Das kann man nicht beschreiben. Das geht gegen die Vernunft. Und darum hat die Vernunft viele, viele Bücher geschrieben gegen das Kreuz. Aber meine Freunde, das Kreuz ist die Offenbarung der Herrlichkeit. Und wenn ich es auch nicht erklären, sondern nur bezeugen kann, ich habe heute und gestern und dieser Woche meinen Gott unendlich oft angerufen. Er möge in dieser halben Stunde hier manchem von Ihnen die Augen dafür öffnen, für das Kreuz, dass wir miteinander im Geist niedersinken vor dem Kreuze Jesu und anbeten und erkennen, hier ist die größte Herrlichkeit Gottes zu uns gekommen. Vor 3 Wochen war ein junger Inder bei uns im Weigelhaus zu Besuch. Wir haben so Besuch aus aller Welt, nicht? Wir verkehren mit den Enden der Erde hier im Weigelhaus. Und dieser junge Inder sprach in der Hauptversammlung zu den Jungens. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war für mich fantastisch eindrücklich. Er sagte, ich war ein guter Fußballspieler und Cricketspieler, aber Gott war mir schrecklich uninteressant. Und eines Tages legte mein Vater, der Christ ist, aus Madras, mir die Hände aufs Haupt und sagte, mein Sohn, jetzt gehe ich für 3 Tage in die blauen Berge und werde für dich beten. Und in diesen 3 Tagen wird Jesus mit dir reden. Und dann ging der Vater in die blauen Berge und betete für den Sohn. Und dann sagt der Sohn, und dann in diesen 3 Tagen geschah es. Das Kreuz Jesu wurde vor mich gestellt. Das meine ich. Das Kreuz Jesu wurde vor mich gestellt. Und dann fuhr er fort. Und ich wurde zerbrochen. Und sehen Sie, das ist charakteristisch, dies. Ich wurde zerbrochen. Die Herrlichkeit im Kreuz Jesu kann man nur erkennen, wenn man zerbrochen ist. Wenn man den fröhlichen Optimismus sich selber gegenüber verloren hat. Wenn man sich in seinen eigenen Augen als Sünder gesehen hat. Wer den Zorn des heiligen Gottes über seine Sünde kennt, nicht über die der Welt. Wer sich einmal am Rand der Hölle, der wirklichen Hölle, nie in der Gemarten, der wirklichen Hölle gesehen hat, wer Angst bekommen hat und sein ewiges Heil, ich könnte verloren gehen, ich könnte morgen überfahren werden und in die Hölle kommen. Wer sich bekümmert hat darum, selig zu werden, wer sein böses, böses, böses Herz erkannt hat, ich kann nichts Gutes tun, der schaut zum Kreuze Jesu auf als Zerbrochener und erkennt meine Retter. Mein Versöhner, mein Reiniger, mein Heiland. Das Kreuz wurde vor mich gestellt und ich wurde zerbrochen. Sehen Sie, das ist der herrliche Name Jesu. Seine Herrlichkeit wird offenbart. Da, wo die Welt nichts von Herrlichkeit sieht, in seinem Kreuz. Aber wenn ich das deutlich machen könnte. Das Evangelium vom Kreuze Jesu hat nichts zu tun mit bürgerlicher Religiosität. Und wenn die Freidenker in Deutschland seit 50 Jahren Sturm laufen gegen von Gebildeten und Ungebildeten gegen das Christentum, dann haben sie immer gegen eine Schießbudenfigur geschossen und überhaupt nicht begriffen, was Evangelium ist. Nicht von ferne. Evangelium hat nichts zu tun mit bürgerlicher Religiosität, sondern ist eine wirkliche Errettung Gottes. Das Kreuz, der herrliche Name Jesu. Eine wirkliche Rettung. Der herrliche Name, da steht im Hebräischen ein Wort, das hängt zusammen mit dem Wort Kabod. Kabod ist die Herrlichkeit Gottes, die in der Wolkensäule war, als Israel durch die Wüste zog. Kabod ist die Herrlichkeit Gottes, die die Engel erschienen ist, im Griechischen Doxa am Weihnachtstag. Die Herrlichkeit Gottes ist im Kreuz. Ich muss schließen. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel sagen zum Schluss. Ich habe als junger Student vielmehr diesen Tagen wieder ein in Tübingen studiert und da wollte ich mit einem Freund eine Bootsfahrt machen. Und da ruderte so ein Kerl, der die Boote verlieh, das Boot ran an unser Haus und mein Freund war etwas ängstlich im Wasser gegenüber und stieg so vorsichtig mit einem Bein da ran. In dem Moment entfernte sich das Boot ein wenig vom Ufer und er fiel ins Wasser. Und der Mann, der das Boot brachte, schrie ihm bloß noch zu, du musst mit beiden Beinen in das Boot springen. Er war mit einem so reingestiegen, der lag zwischen allem, nicht? Das fiel mir auf einmal wieder ein, ich dachte, das möchte ich den Christen im Weiglerhaus sagen. Es sind so viele hier, die sind mit einem Fuß so ans Christentum hingekommen, mit der Fußspitze. Trägt das? Ihr werdet zwischen alles geraten, zwischen Gott und Teufel. Du musst mit beiden Beinen hineinspringen. Das Boot Jesu Christi kommt. Sein Name ist ein herrlicher und schrecklicher Name. Der Name ist dir gegeben, dir zur Errettung. Nun musst du mit beiden Beinen hineinspringen. Mit beiden Beinen. Nicht probieren. Mit beiden Beinen hineinspringen. Wir wollen beten. Herr, ich danke dir, dass du uns diesen herrlichen und großen und gewaltigen Namen gegeben hast zu unserem Heil. Lass in unseren Herzen heißen, Jesu Name nie verklingt. Amen.